Ich glaube, sie leben europäisch, ohne dass sie es wirklich wissen oder dass es ihnen bewusst ist.
Wissen und Kenntnis der jungen Menschen über die EU sind heute noch immer davon abhängig, ob sie das Glück hatten, Europa in der Schule erlebt zu haben oder nicht.
Du bist auch Teil davon. Also wir sind auch Teil der Europäischen Union. Und wieso hat es dich zu interessieren? Weil du wählen kannst, weil du Sachen verändern kannst.
Es ist ein Work in Progress sozusagen. Die Europäische Union ist immer noch eine Baustelle.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast für politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und ich bin in der EU aufgewachsen. Ich habe immer mit Euro bezahlt und kann jederzeit in andere EU-Länder fahren. Und klar habe ich auch ein Erasmus-Semester gemacht und in Brüssel waren wir auch mit der Schule. Dass Österreich EU-Mitglied ist, ist selbstverständlich geworden. Vielleicht zu selbstverständlich. Erst wenn etwas nicht funktioniert, beschäftigen wir uns mit Europa. Wenn die gemeinsame Flüchtlingspolitik nicht klappt zum Beispiel oder Detailfragen auftauchen, die zu Aufregern hochstilisiert werden, zeigen alle mit dem Finger nach Brüssel. Bernhard Köhler vom Verein Europify bringt es auf den Punkt.
Man redet über Bananenkrümmungen, man redet über eine dumme Verordnung oder über schreckliche Abrechnungen oder sonst was. Aber was das eigentlich, was der Kern der Sache ist und wo man es macht, also das ist lange Zeit ignoriert oder vergessen wurden. Und wenn man sich die Grundwerte anschaut, also dann glaube ich, sind das sehr wertvolle Sachen. Also die europäischen Grundwerte, Menschenwürde, Menschenrechte, Demokratie, Freiheit, Gleichheit etc. Also das sollte man nicht einfach leichtfertig oder aus populistischen Gründen aufs Spiel setzen.
Es braucht also ein kritisches Europabewusstsein, auch in der Schule. Menschen müssen sich für die EU interessieren und sie kritisieren, damit sie sich weiterentwickeln kann. Aber wie sehen junge Menschen die EU eigentlich? Was mögen sie, was stört sie aber auch? Gibt es tatsächlich so etwas wie eine europäische Identität? Und welche EU-Institution ist nochmal wofür zuständig? All das wollen wir uns in dieser Folge anschauen und auch Selbstverständlichkeiten hinterfragen.
Wenn man sie konkret fragt, glaube ich, würden wenige sagen, dass sie jetzt sich als Europäer fühlen oder Europäerin und irgendwie so sehen. Wenn man aber genauer hinhört, in manchen Bereichen denken sie doch schon sehr europäisch und versuchen, Lösungen auf europäischer Ebene sich zu überlegen, weil sie merken, gerade die Themen, die sie interessieren, dass es dann nur europäische Lösungen geben kann oder weltweite Lösungen, aber dass man einfach zusammenarbeiten muss. Thema Klimawandel oder jetzt auch gerade Russlands Krieg gegen die Ukraine, dass man da einfach zusammenhalten muss. Das ist ein sehr präsentes Thema gewesen.
Das war Kathi Schneeberger. Sie unterrichtet an der MS Sinngriner Gasse in Wien-Meidling und ist Gründungsmitglied des Vereins Vienna Goes Europe. Ihren SchülerInnen sei vollkommen klar, dass die Probleme unserer Zeit nicht alleine, sondern eben vielfach nur nationenübergreifend gelöst werden können. Aber reicht das, um schon von einer gemeinsamen europäischen Identität sprechen zu können? Larissa Loic studiert Politikwissenschaften und Volkswirtschaft. Sie ist European Youth Delegate der Bundesjugendvertretung und sagt dazu Folgendes.
Ich war nie ganz Österreicherin, ich habe nie in Bosnien und Herzegowina gelebt, also das war ich auch nie. Und ich fand es dann für mich persönlich, diese europäische Identität zu finden, egal ob es jetzt eine Europäische Union ist. Ich glaube sowieso, dass die Zukunft der Europäischen Union Ausweiterung ist auf den ganzen europäischen Kontinent. Finde ich, da kommt eben dieses Identitätsbild ganz voll auffangen. Und es fängt doch einfach auf, ganz viele junge Menschen, die sich eben weder das eine noch das andere fühlen. Und dann hatte ich sehr viel Glück in der Schule. Also ich glaube, der Grund, wieso ich jetzt dieses Mandat habe und wieso ich heute hier sitze, sind einfach bestimmte Lehrpersonen. Und da sieht man auch, wie Lehrpersonen eigentlich dein Leben komplett verändern können. Ich hatte Lehrpersonen, die sehr begeistert von der EU waren, also überzeugte EuropäerInnen. und sich auch Zeit genommen haben, uns dieses ganze Konstrukt zu erklären. Weil wenn du nicht verstehst, wie es funktioniert, natürlich wirst du dem abgeneigt sein.
Larissas Erfahrung zeigt einmal mehr, wie wichtig persönliches Engagement von Lehrkräften ist. Vor allem, wenn es darum geht, SchülerInnen für ein Thema zu begeistern.
Wo sie mich voll gepackt haben, war, dass sie es einem erklärt haben in der Hinsicht, du bist auch Teil davon. Also wir sind auch Teil der Europäischen Union. Und wieso hat es dich zu interessieren? Weil du wählen kannst, weil du Sachen verändern kannst. Also ich habe immer schon, wenn ich Ungerechtigkeiten gesehen habe, wollte ich was tun. Also ich konnte die Sachen nie zuschauen und war immer die, die rausgeschrien hat in der Klasse. Also das sind ja komplexe Themen. Und ich glaube nicht, dass man im Schulunterricht alles genau erklären kann, aber sie haben eben versucht, es anhand von Beispielen zu erklären, anhand von, wie die Europäische Union funktioniert, verglichen mit österreichischen Institutionen, die ein bisschen leichter zu erklären sind. Und dann noch einem klargemacht, ihr könnt aktiv daran teilnehmen, es ist alles nicht so kompliziert. Und PolitikerInnen sind eigentlich da, um uns zu repräsentieren. Also wir sind ein Teil davon. Es ist nicht dieser Riesenabstand zwischen politischen Eliten und junge SchülerInnen, die mit 16 wählen können. Ich glaube, das hat mich voll begeistert.
Hand aufs Herz, wir haben uns doch alle an die Vorteile der EU gewöhnt. Reisefreiheit, gleiche Währung, Roaming in der ganzen EU und gemeinsame technische Standards. Im Schulalltag rückt das Positive, die liebgewonnenen Errungenschaften, wenn man so will, aber oft in den Hintergrund. Ein Problem, sagt Markus Kraushofer. Er ist Lehrer und Erasmus-Plus-Koordinator am Bernoulli-Gymnasium im 22. Wiener Gemeindebezirk. Schließlich ist Schülerinnen und Schülern dann oft nicht klar, was auf dem Spiel steht, sollte das europäische Projekt scheitern.
Jugendliche oder junge Menschen wollen und brauchen Stabilität. Und Europa muss dafür sorgen, dass diese Stabilität definitiv vorhanden ist. Und dass sich junge Menschen gerade sehr viel Gedanken über das Klima machen, dass sie die Zukunft Europas kritisch hinterfragen. Das kommt nicht von irgendwoher. Das ist ja wirklich präsent in den Medien, digital und analog. Sie lesen das täglich, wir hören in der ZIP täglich über die Probleme Europas. Und ich glaube, man muss ihnen einfach klar machen, wofür die EU steht. Und viele junge Menschen wissen nicht, was Europa bedeutet. Für sie ist das nach wie vor das Gebäude hinter einem Gerüst, wo Gesetze verhandelt werden, fernab von der Öffentlichkeit, wo am Ende einer Verhandlung eine wichtige Person zum Rednerpult vorgeht und etwas Neues verkündet. Und das soll es aber nicht sein. Die EU bedeutet viel mehr für uns. Reisefreiheit. Vor vielen Jahren war das noch undenkbar. Keine Roaminggebühren. Also es gibt viel Positives und das muss man auch bewusst aussprechen im Klassenzimmer, um dieses europäische Bewusstsein zu schaffen, um zu verstehen, was das bedeutet.
Fassen wir kurz zusammen. Europa ist, bedingt durch die aktuellen Krisen und Herausforderungen, wieder vermehrt Thema im Klassenzimmer. Lehrkräfte können Jugendlichen helfen, ihren Platz in der Europäischen Union zu finden. Und zwar durch die kritische Vermittlung von europäischen Problemen, aber auch und vor allem Lösungen. Denn die Union ist als friedliche und freiwillige Gemeinschaft der europäischen Staaten heftigen und permanenten Gegenwinden ausgesetzt. Von außen wie von innen. Mit den äußeren Faktoren haben wir uns schon in Folge 12 über Krisen und Kriege reden beschäftigt. Aber die EU wird auch von innen angegriffen. Eine der wohl größten Gefahren ist gezielte Desinformation, sogenannte Fake News. Kathi Schneeberger und ihr Verein Vienna Goes Europe wollen Desinformationskampagnen die Stirn bieten. Sie sieht den wichtigsten Hebel in der Medienkompetenz der Jugendlichen.
Also die Schüler und Schülerinnen selber zu ermächtigen, herauszufinden, also wo finde ich richtige Informationen, wie erkenne ich, ob eine Quelle seriös ist oder nicht seriös ist, wie überprüfe ich Informationen, die mir auf meinen Social-Media-Kanälen reingespült werden, zu vermitteln. Es ist wichtig, nicht sofort die Emotion, die ausgelöst wird, danach zu geben, sondern zu sagen, hey, Moment, ich überprüfe erst, ob das überhaupt stimmt und auch vorsichtig sein mit dem Weiterverteilen. dass sie wirklich wissen, wo kann ich denn überprüfen, ob das stimmt oder nicht, wo finde ich denn richtige Informationen und eben die richtigen Verhaltensweisen. Das sind sozusagen die Instrumente.
Also ich weiß nicht, wenn irgendwelche 16-, 17-jährigen Schülerinnen merken, die lesen dann halt vielleicht eine heute in der U-Bahn und sehen, Sachen laufen schief und irgendeine Entscheidungsträgerin oder Entscheidungsträger sagt halt, das ist die EU, die daran schuld ist. Natürlich glaubst du das und sagst, boah, die EU macht nichts, weil man das ja auch nicht so mitbekommt, was alles auf europäischer Ebene passiert. Ich glaube, man muss einfach viel mehr Leuten die Werkzeuge geben, um zu verstehen, wie funktioniert es und wie kann ich es dann kritisieren und was betrifft mich und was nicht.
Sagt Larissa Lujic. Medienkompetenz und die Mechanismen der EU kennen, hilft, um Desinformation richtig entschlüsseln zu können. Dann wird auch leichter erkannt, wenn Europa wieder einmal als Sündenbock herhalten muss. Was gerade bei nationalen Wahlkämpfen eine inzwischen bewährte Taktik manch heimischer PolitikerInnen geworden ist. Vor allem was das Verstehen der durchaus komplexen Mechanismen in der EU betrifft, sieht Markus Kraushofer die Schule in der Pflicht.
Wir werden als Gesellschaft über Europa diskutieren können, wenn wir als Gesellschaft Europa verstanden haben. Wir haben hier bereits große Fortschritte gemacht, sind aber natürlich noch lange nicht am Ziel angekommen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Wir müssen erkennen, wohin wir wollen. Und wir müssen allen Kindern auch die Möglichkeit geben, über diese Themen nachzudenken. Und ja, wie Sie sagen, wer ist jetzt der Rat der EU und wer ist das Parlament und was macht die Kommission? Das ist ein Wirrwarr an Informationen. Aber ich glaube, wenn man damit beginnt, die europäischen Institutionen auf einfache Art und Weise verständlich zu machen und überlegt, wir haben dieses Problem, wo werden jetzt Gesetze beschlossen? Wer setzt die Gesetze um? Und wo kommen sie dann letztendlich bei uns als Letztverbraucher an? Und wie können wir davon profitieren? Dann ist das der richtige Schritt, um pädagogische Arbeit zu leisten, damit das jedes Kind im Schulbetrieb auch versteht.
Kinder und Jugendliche sollen sich also an der Schule ein Grundverständnis des europäischen politischen Systems erarbeiten. Am Ende soll jede und jeder die Institutionen im Groben verstehen können und im Idealfall für Europa begeistert werden. Und wie steht es um die Kritik? Nicht jede Kritik an Brüssel, der Kommission oder der Europäischen Union ist automatisch Desinformation oder Populismus. Es gibt natürlich auch zahlreiche berechtigte Kritikpunkte. Wie also damit umgehen? Larissa Lujic sagt dazu:
Eine Sache, ich finde schon, dass die EU absurd kompliziert ist. Das kann ich nicht wegreden. Ich studiere Politikwissenschaften und befasse mich viel damit und bin immer wieder verwirrt. Aber es weiß ja auch kein österreichischer Bürger oder Bürgerin, kennt sich genau aus, wie ein Ministerium mit zusammengestellt wird. Und das ist ja auch nicht die Frage, sondern das Wichtige ist, wie kann ich eben aktiv werden, für wen wähle ich, wieso wähle ich für wen. Das ist, finde ich, ganz wichtig und da muss man einfach basic, back to the basics, was sind die Institutionen, wo ich wirklich was machen kann und was bedeutet es. Wer ist Ursula von der Leyen zum Beispiel? Was ist die Kommission? Und das, glaube ich, kann man spielerisch verständlich erklären. Zudem dann zweitens EU-Kritik. Es ist einfach ein super polarisiertes Thema. Und das macht es auch sehr, sehr schwer, deine Mitte zu finden. Es ist eben sehr oft dieses, entweder liebe ich die EU und alles, was die Europäische Union macht, ist super. Aber sobald man es kritisiert, landet man in einem Eck, als ob man gegen die EU wäre. Und so ist es gar nicht. Also, dass die Europäische Union die Zukunft, also die Gegenwart, die Zukunft ist, das ist, finde ich, klar. Das eben werden wir gar nicht diskutieren. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eine Mitte zu finden zwischen, was kritisiere ich genau? Also, man muss verstehen, wie die Institutionen funktionieren, um es kritisieren zu können. Und dann noch Platz für Kritik zu haben.
Ich glaube, dass es total wichtig ist, einmal klarzumachen, dass Europa jetzt nicht ein fixfertiges Projekt ist, was einfach, wie wenn man in ein Geschäft geht und ein fixfertiges Produkt kauft und dann hat man es und dann funktioniert es perfekt. So ist es ja nicht. Europa ist aus einer Idee entstanden, aus der Idee zusammenzuwachsen und so einen Kontinent eben nach zwei so grauenvollen Weltkriegen mit Fingerschnipp zusammenzubringen, die ganz unterschiedlich sind, die sich gerade vorher noch gegenseitig bekriegt haben. Das geht einfach nicht so als Gesamtprojekt. Aber es gab einen ersten Schritt. Es gab einfach die Zusammenarbeit von einigen Ländern, die gesagt haben, wir schauen, dass wir im Bereich Kohle und Stahl zusammenarbeiten, um da gemeinsam Kontrolle zu haben. Es kam dann die Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich dazu. Es kamen immer mehr Länder dazu. Es kamen immer mehr neue Krisen. Und aus jeder Krise ist der nächste Schritt sozusagen entstanden und die nächste Stufe an Zusammenarbeit. Es ist ein Work in Progress. Die Europäische Union ist immer noch eine Baustelle, es sind noch nicht alle Länder dabei und es wird auch noch nicht in allen Bereichen zusammengearbeitet, wo man zusammenarbeiten kann.
Kathi Schneeberger spricht hier einen wichtigen Punkt an. Die Europäische Union solle man als Work in Progress betrachten und nicht als einen monolithischen Block, der sich nicht mehr verändern ließe. Bernhard Köhler vom Verein Europify hat sich einer aktiven European Citizenship Education verschrieben. Er versucht, Vorurteile gegenüber dem Verwaltungsapparat in Brüssel zurechtzurücken.
Was aber schon wichtig ist, ist zu vermitteln, dass es Transparenz geben muss. Also wenn es mich interessiert, wenn ich etwas wissen will, dann muss ich zu dieser Information kommen können. Da sollte es kein Amtsgeheimnis oder sonst was geben. Und wenn man Jugendlichen mal vor Augen führt, also wirklich, dass die ganzen Verordnungen und Texte in allen Sprachen zum Download zur Verfügung stehen, auch in Maltesisch oder in Esti, glaube ich, öffnet das schon auch ein paar Augen. Also es ist dann auch ganz interessant, wenn man das mit den Jugendlichen herausarbeitet, quasi, naja, unser Bundeskanzler hat da zugestimmt oder hätte auch dagegen stimmen können. Und es gibt ein Einstimmigkeitsprinzip und quasi es gibt nicht die in Brüssel, sondern wir sind in Brüssel. Und wenn man was verabsäumt hat, okay, muss man sich selber vorwerfen etc. Also da haben wir oft so ein Aha-Erlebnis. Aha, so läuft es ab. Oder wann verstanden wird, dass ein Kommissar nicht ein Botschafter von einem bestimmten Land ist, sondern dass er eine andere Aufgabe hat, wird einiges klarer.
Ein weiterer wichtiger Punkt. Immer öfter wird politisches Kleingeld auf Kosten der Gemeinschaft gemacht, ein echter Belastungstest für das europäische Projekt. Engagierte European Citizens könnten hier das notwendige Gegengewicht sein. Kathi Schneeberger sieht großes Potenzial in der Aktivierung der Jugendlichen.
Und ich glaube, dass es wichtig ist, den Schülern und Jugendlichen zu vermitteln, welche Möglichkeiten sie haben, sich einzubringen und sie dazu zu ermutigen, eben sich selber Gedanken zu machen und Lösungen zu finden. Nicht immer nur die Probleme zu sehen, sondern sich aktiv damit zu beschäftigen, wie kann man denn etwas besser machen.
Das hört sich theoretisch gut an, aber wie sieht die Mitbestimmung tatsächlich aus? Larissa Loic hat als europäische Jugenddelegierte Erfahrung mit den Mitbestimmungsprogrammen der EU-Kommission gemacht. Sie merkt kritisch an, dass
wir dürfen mit am Verhandlungstisch sitzen, aber wir dürfen nicht mitstimmen. Und das, finde ich, ist etwas das Problem. Also wir sind schon an dem Punkt, dass man jungen Leuten das Mikrofon übergibt, nur oft sind wir dann nicht die, die entscheiden können.
Und auch Bernhard Köhler warnt davor, Jugendliche nur zweckbezogen zu informieren und einzubinden. Gerade vor Wahlen wird gerne nachgeholt, was man sonst verpasst hat. Dann ist man plötzlich gerne und ganz besonders aktiv. Aber junge Menschen durchschauen das Spiel natürlich.
Kriegt man immer wieder rückgemeldet von den Jugendlichen. Also wenn irgendeine Wahl ansteht, das ist jetzt so ein Europaparlament oder sonst, jetzt kommen sie oder irgendwas. Also am besten ist es möglichst weit entfernt, dann kann man ganz entspannt darüber reden und auch kritisieren, ein bisschen streiten und so. Was ja besonders wichtig ist in dem Alter. Nur nicht beschönigen oder belehren, glaube ich, ist wichtig.
Halten wir kurz fest, die EU kann und soll kritisch reflektiert werden. Beschönigen bringt nichts, junge Menschen bekommen die ungeschönten Informationen sowieso. Umso wichtiger ist, beim Einordnen und Verarbeiten zu helfen. Larissa Loic sagt dazu,
ich finde es sehr gut, dass man sehr leicht an Informationen rankommt, aber man muss doch mal lernen, Informationen einzuordnen. Ich mache das gerade in einem Studium und man muss einmal bis zur Uni kommen und es kann nicht sein, dass man dann erst an der Uni dieses kritische Denken lernt. Weil vielleicht auch, wenn man es an der Schule lernt, sind das so viele Informationen, das kann man nicht verarbeiten mit dem, was man jetzt gerade in der Schule hat. Ich finde, da muss es ein Schulfach geben, wo wirklich alle jungen Leute, und es müssen auch nicht alle jungen Leute super politisch interessiert sein. Es muss auch nicht jeder brennende Europäerin sein. Es geht eben einfach darum, finde ich, dass jeder versteht, wenn die EU-Wahl ist und ich zur EU-Wahl gehe, für was wähle ich überhaupt?
Aber wie das angesprochene Verständnis im Schulalltag vermitteln? Bernhard Köhler, der dazu auch viele Workshops an Schulen durchführt, sagt, dass sich etwa Europatage anbieten.
Aber ich glaube, es böte sich der Europatag im Mai an, um das Thema regelmäßig in Erinnerung zu rufen. Es gibt fantastische Kooperationsprojekte, also die, glaube ich, auch den Schulalltag auflockern würden und ein bisschen einen frischen Wind reinbringen könnten. Man muss nicht unbedingt sofort irgendwo anders da immer hinfahren, aber jetzt online Kontakt mit Schweden aufzunehmen oder mit Zypern und vielleicht dann auch sich mal zwischendurch besuchen oder irgendwas, das, glaube ich, würde einen unglaublichen Effekt erzielen. Und ich weiß es auch von der Lehrerinnenschaft. Also ja, diese Projekte sind dann bürokratisch, muss abrechnen. Aber wenn sie zurückkommen, sind sie immer ganz happy, was sie da alles erlebt haben. Und es hat einen Teambuilding-Charakter ja auch. Und wie die das machen in Portugal, und das probieren wir auch aus, etc. Also ich glaube, da ist... könnte ganz viel positive Energie aus dem ganzen Thema rauskommen.
Ja, Mobilität ist ein Schlüsselfaktor für junge Menschen. Erasmus-Programme, die jährlich verlosten Interrail-Tickets an 18-Jährige und verschiedenste andere Austauschprogramme sind natürlich besonders attraktiv. Aber auch für Lehrkräfte gibt es Austauschmöglichkeiten, sagt Markus Kraushofer vom Bernoulli-Gymnasium.
Wenn man eine andere Schule besucht und sieht, wie läuft das dort ab? Wie ist das Wohlbefinden der Lehrkräfte? Das dänische Bildungssystem sagt aus, dass immer von 12 bis 12.30 Uhr eine Pause ist, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schülerinnen und Schüler. Und ich war überrascht, dass in diesem Kaffeezimmer alle Lehrkräfte waren und gemeinsam gegessen haben und Kaffee getrunken haben. Das ist eigentlich das. Das ist ein Miteinander und eine Gemeinschaft. Und auch Europa ist Teil der Gemeinschaft, wenn man dabei sein möchte. Und das muss man einfach bewusst nach außen tragen und diese Erfahrungen mitnehmen. Und deswegen, wie Sie mich schon gefragt haben, jede Lehrperson sollte diese Erfahrung machen, andere Schulsysteme kennenzulernen, in einem anderen Land Jobsharing zu machen, um zu sehen, wie das dort abläuft. Und man geht immer, und das traue ich mich wirklich zu sagen, zu 100% mit einer größeren Erfahrungsreichweite nach Hause.
Abgesehen davon könnten Lehrkräfte die europapolitische Bildung gelegentlich auch auslagern, sagt Larissa Lujic von der Bundesjugendvertretung.
Es gibt ganz viele Bildungsinitiativen und nonformale Wege, die die Bundesjugendvertretung anbietet, und Events, wo wir eh immer Schulklassen haben. Nutzt die Möglichkeit, dann habt ihr vielleicht den Vormittag frei und schickt sie zu uns. Und auch verstehen, dass man nicht alles machen kann innerhalb des Unterrichts. Man kann die Weichenstellung dafür legen, also die EU erklären und nicht als dieses komplizierte Konstrukt, das eh niemand versteht, sondern als partizipatives Organ, zu dem wir auch beitragen können, es zu ändern und verständlich zu machen, es ist noch nicht fertig, so wie es ist. Und ich finde es auch immer ganz wichtig, jungen Leuten Mut zuzusprechen und zu sagen, hey, ihr könnt jetzt da auch einmal sitzen. Ein gutes Beispiel, was eine Jugendinitiative gemacht hat, das war das 25%-Projekt. Dann waren wir als Bundesjugendvertretung dabei, es wurde organisiert vom Europäischen Jugendforum. Und die Idee war, 25% der jungen Menschen in Europa sind unter 30 Jahre alt. Und es war ein bisschen als ein Zusatz an die Konferenz zur Zukunft Europa gedacht, weil eben nicht so viele junge Leute wirklich bei der Konferenz zur Zukunft Europa dabei waren. Haben sie eben das Projekt gemacht, da gab es auch Veranstaltungen und da gab es eben auch eine Website, wo man einfach seine Idee draufschreiben konnte und die dann auch behandelt wurden und die wurden auch gesammelt und da sind dann auch Leute vom Europäischen Jugendforum damit mit den Ergebnissen nach Brüssel gegangen, haben das Entscheidungsträgerinnen vorgestellt. Wir waren mit der Bundesjugendvertretung auch in Brüssel und haben spezifisch österreichische Ideen vorstellen können. Und das sind einfach sehr leichte Sachen, wie man sich beteiligen kann und die schon einen Unterschied machen können.
Fassen wir zusammen. Es ist richtig und wichtig, die Vorzüge und Errungenschaften der EU in der Schule zu thematisieren. Und es ist wichtig, die grundlegenden Mechanismen verständlich zu erklären. Mobilitätsprogramme und Europatage können dazu beitragen. Es wäre aber falsch, ein verklärtes Bild der EU zu zeichnen. Vielmehr ist sie ein wachsendes Projekt, das noch mitgestaltet werden kann. Europa braucht, da waren sich alle GesprächspartnerInnen einig, kritische Bürgerinnen und Bürger, wenn es aus den aktuellen Krisen gestärkt hervorgehen soll. Und es ist aber auch okay, die EU zu wenig transparent oder zu kompliziert zu finden. Nicht zuletzt liegt es auch an der Europäischen Union selbst, immer wieder zu kommunizieren, wofür sie eigentlich steht, sagt Larissa Lojic abschließend.
Was die Europäische Union verständlich machen muss, ist, dass wir diese Krise nur gemeinsam überwinden können und dass wir sie auch gemeinsam überwinden können. Also, dass die Europäische Union fähig dazu ist, Entscheidungen zu treffen und Veränderungen auch einzuleiten.
Diese Podcast-Folge wurde finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion: Patricia Klatschig, Nina Schnieder, Karl Schönswetter und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Ambra Schuster. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.